Hey Leute, hört ihr unseren Podcast, weil ihr im Sales oder im Marketing seid? Dann kommt jetzt Werbung für euch. Wir möchten euch Dealfront vorstellen. Wenn ihr genug habt von der mühsamen Suche nach Entscheidern, dann ist Dealfront genau das Richtige für euch. Denn mit Dealfront könnt ihr auf Firmen und Kontaktdaten zugreifen, um die relevantesten B2B-Leads zu finden und in Deals zu verwandeln. Damit setzt ihr eure Go-to-Market-Ziele erfolgreich um. Dank DSGVO-konformer B2B-Daten und smarter Funktionen wie einzigartigen Filtern seid ihr immer einen Schritt voraus und könnt schnell relevante Wunschfirmen erreichen. Dealfront ermöglicht es euch außerdem, Firmen, die eure Website besucht haben, in B2B-Leads umzuwandeln und sie an euer CRM zu senden. Auf dealfront.com könnt ihr noch heute die kostenlose Demo ausprobieren und eure Go-to-Market-Strategien direkt auf das nächste Level heben. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Ungefiltert, der authentische Sales-Podcast.
Ja, Inklusion, Diversität, Gleichberechtigung, das sind ja so geflügelte Wörter, die uns im Sales und in der Führung immer wieder begegnen. Und ich glaube, ich bin da nicht alleine, wenn ich sage, wir fragen uns auch oft, was bedeutet das eigentlich? Was bedeuten diese Wörter? Aber was bedeutet es auch an sich für Betroffene, aber auch für die Menschen, die damit umgehen müssen und umgehen können? Und da habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Sie ist nicht nur Vorstand des Unternehmensforums, Speakerin, Head of Sales Support bei The Adecco Group, sondern sie hat auch über 16.000 Follower auf LinkedIn, die sie schwerpunktmäßig über das Thema Inklusion aufgebaut hat. Und darunter befinden sich sogar über 2000 C-Level-Kontakte. Und sie nimmt auch regelmäßig an exklusiven C-Level-Dinnern teil, wo zum Teil sogar der Bundeskanzler eingeladen ist. Herzlich willkommen, Nadine Schönwald. Ich freue mich, heute mit dir zu sprechen.
Wow, was für eine Vorstellung. Vielen Dank, Patrick. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, beziehungsweise an die Glücksfee, die mich ja gezogen hat. Wir sind ja zusammengekommen dank deines Aufrufes auf LinkedIn natürlich. Und ich hatte das Glück, unter den drei, glaube ich, gelosten Menschen zu sein, die heute hier mit dir den Podcast gestalten dürfen.
Genau. Das war eine ganz wilde Geschichte. Ich war nämlich selbst schon zu Gast in diesem Podcast hier und Björn und Eileen haben sich gedacht, es wäre doch schön, wenn Gäste, die sie mal im Podcast hatten, auch selbst als Gasthost auftreten. Mhm. Und dann hatte ich natürlich die Aufgabe auszuwählen, mit wem spreche ich denn? Und habe mir da ein paar sehr spannende Kontakte herausgesucht, unter anderem auch dich. Aber wer es am Ende wird, das haben tatsächlich meine Töchter entschieden, indem sie ein Los gezogen haben. Und da warst du dabei, genau so war es.
Ja, Gott sei Dank.
Klasse. Nadine, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Vielleicht kennt dich der ein oder andere noch nicht, der uns hier heute zuhört. Mhm. Stell dich doch mal eben vor, sag, was du so machst und vor allen Dingen auch, warum treibt dich das Thema Inklusion ganz besonders an?
Ja, vielen Dank erst nochmal für die Einladung und du hast mich ja jetzt schon ganz gut vorgestellt. Ja, wieso treibt mich das Thema Inklusion insbesondere an? Ich glaube, was man hier auf dem Ausschnitt nicht sieht, ist, dass ich selbst eine Behinderung habe und viele, die mich auch so sehen, nehme ich nicht als Person mit Behinderung wahr. Das war früher anders. Ich habe im Rollstuhl gesessen, ich kann heute wieder laufen. Ich hatte eine schwere Infektion bei Geburt, die dazu geführt hat, dass meine Knochen zerstört worden sind. Das mal ganz allgemein ausgedrückt, sag ich jetzt mal. Und die hat sich ausgebreitet in meinem Körper. Das heißt, es war im Knie, in der Hüfte, im Rücken, im Kiefer, hier im Finger und zwei Zehen. Und das hatte dazu Folge, dass ich 25 Mal operiert wurde. Ein, zwei normale Sachen waren auch dabei, wie Blinddarm und Galle. Aber das meiste ist halt doch tatsächlich dazu gekommen, dass diese Operationen dazu geführt haben, dass ich halt meine Gehfähigkeit erhalte. Und heute habe ich halt ganz viel Metall im Körper, eine künstliche Hüfte, ein künstliches Knie, ein künstliches Kiefergelenk, drei Stangen, 15 Schrauben und zwei Haken im Rücken. Und quasi ist meine sichtbare Behinderung von außen nach innen gewandert. Also ich bin alle meine Hilfsmittel losgeworden. Und ja, das hat mich natürlich geprägt und begleitet mein ganzes Leben lang. In Summe, ich sag die Zahl schon ziemlich lange, komme ich auf ungefähr mehr als 8 Jahre Zeit allein im Krankenhaus, Reha nicht mitgerechnet. Aber heute bin ich quasi die gesündeste Version meiner selbst, würde ich sagen. Und vor gut 2, 2,5 Jahren gab es bei uns intern den Aufruf, an einem Diversity Roundtable teilzunehmen. Und da gehört natürlich auch Inklusion dazu. Und da habe ich mir gedacht, hey, dann machst du doch mal mit. Und dann haben wir über verschiedene Dinge diskutiert. Und obwohl ich schon in so einem sensiblen Umfeld war, sind mir da so ein paar Äußerungen, ich sag mal, negativ aufgefallen, die ich persönlich nicht so gut fand, aber die auch gezeigt hat, hey, wie denken denn andere Menschen über Menschen mit Behinderungen, die vielleicht auch gar keine Berührungspunkte mit diesen Menschen hatten. Und ja, so bin ich dazu gekommen, dass ich vor gut 1,5 Jahren meine Reise auf LinkedIn gestartet bin. Das heißt, ich habe so eine Interviewreihe gemacht mit einer HR-Kollegin zusammen und bin dann in den Vorstand vom Unternehmensforum gewählt worden. Das ist ein Verbund von Firmen, die sich Inklusion in der Wirtschaft zum Ziel gesetzt haben. Und wir sind natürlich auch als Unternehmen beigetreten. Dann habe ich ein Inklusionsnetzwerk bei uns gegründet. Wir haben einen Aktionsplan geschrieben. Und wie du sagst, ich erzähle unter anderem auch meine persönliche Story auf Bühnen dieser Welt. Ich glaube, im letzten Jahr hatte ich 16 Keynote-Speaking. Also das Thema Inklusion interessiert die Menschen als auch die Unternehmen und ist natürlich meiner Meinung nach auch sehr wichtig, denn ich bin ein ganz normaler Mensch wie jeder andere. Und ja, auch ich kann trotz meiner körperlichen Einschränkungen Vertrieb machen.
Spannend, mega spannend. Da kommt mir natürlich gleich so eine Frage, was genau bedeutet denn Inklusion, Diversität, Gleichberechtigung? Unterscheidet sich das voneinander? Gehört das alles zusammen? Wir nutzen diese Worte immer gerne alle so im Zusammenhang. Ja, also gerade Menschen wie ich auch, die sich relativ wenig damit beschäftigen, weil sie das Gefühl haben, dass sie wenig damit in Kontakt kommen. Wir kennen diese Worte. Wir haben das Gefühl, das ist wichtig. Deswegen besuchen wir wahrscheinlich auch Speakings von dir, um uns zu informieren. Aber wissen wir wirklich, was das bedeutet? Wie würdest du mit deinen eigenen Worten erklären, was ist Inklusion, was ist Diversität, was ist Gleichberechtigung? Wie gehört das Ganze zusammen oder sind das völlig unterschiedliche Dinge?
Das gehört natürlich zusammen. Diversität bedeutet Vielfalt, dass alle Menschen, egal wie sie sind, ja, akzeptiert werden in der Welt. Und Inklusion bedeutet, dass alle auch gleichermaßen teilhaben können. Also versuch mal als Rollstuhlnutzer auf dem Amt etwas zu beantragen. Was ist es, wenn es nicht barrierefrei ist? Also es reicht auch nicht nur, dann eine Rampe dahin zu bauen, sondern Inklusion bedeutet, dass ich auch die ganzen Services nutzen kann. Also viele verbinden ja auch mit Barrierefreiheit einfach örtliche, bauliche Barrierefreiheit. Aber das ist mit Inklusion nicht gemeint. Es geht auch darum, dass man teilhaben kann. Also es reicht nicht, die Rampe an der Sporthalle, um mal bei dem plakativen Beispiel zu bleiben, zu bauen, sondern der oder die Rollstuhlnutzerinnen sind auch eingeladen, beim Sport mitzumachen und haben da auch die Chance. Also es geht nicht nur darum, am Rand zu stehen und ja irgendwie Zugang, örtlichen Zugang zu erhalten, sondern auch wirklich Zugang zur Gesellschaft. Ne? Ob du ins Kino gehen willst, ins Restaurant, keine Ahnung, ich will eine Party feiern und Menschen mit Behinderung haben es da wesentlich schwerer, er kommt natürlich jetzt auch auf die Behinderung an, am gesellschaftlichen Leben und auch an der Arbeit teilzuhaben in dem Fall. Genau. Und gleichberechtigt bedeutet natürlich, dass man nicht diskriminiert wird aufgrund seiner Äußerung, seiner äußeren Erscheinung, wollte ich sagen, seiner sexuellen Orientierung, seiner Religion, aber auch aufgrund seiner Behinderung. Und wenn wir mal ganz ehrlich uns tief in die Augen schauen, so im Vorgespräch hast du auch gesagt, na, ich kenne gar nicht so viele Menschen mit Behinderung, müsste ich jetzt echt mal überlegen. Das liegt halt daran, dass es ja schon bei Schulformen anfängt. Auch ich sollte auf eine Förderschule gehen. Meine Mutter hat sich ganz stark dafür eingesetzt, dass das nicht so ist. Es gibt separate Busse, es gibt separate Schulsysteme für Menschen, die noch eine stärkere Einschränkung haben als ich, die werden oft in Werkstätten beschäftigt und haben gar nicht die Chance, auf den ersten Arbeitsmarkt zum Beispiel zu kommen. Und ja, das ist eigentlich sehr schade. Ich sage immer gerne provokant in einer Keynote-Speaking, ich habe über 25 Jahre Berufserfahrung, ich habe 15 Jahre Erfahrung als Führungskraft, ich habe studiert, ich habe eine super Ausbildung gemacht, meine Zeugnisse sind fantastisch. Aber es gibt eine Sache in meiner Bewerbung, die wird dich dazu verleiten, meine Bewerbung sofort auf den Absagenstapel zu legen. Und das ist genau nur ein Satz. Und obwohl du gar nicht weißt, was dieser Satz bedeutet, bin ich sofort raus aus dem Bewerbungsprozess. Und dieser eine Satz lautet, ich habe eine Schwerbehinderung von 70%. Mhm. Und wenn ich dir jetzt sage, ich habe eine Schwerbehinderung von 70%, weißt du, was das bedeutet, Patrick?
Ja, das weiß ich nicht tatsächlich. Ja, das kann ich nicht genau einschätzen, was das bedeutet, inwiefern du dann, ich möchte mal sagen, arbeitsfähig, einsatzfähig bist. Vielleicht hätte ich auch Gedanken, wie oft würde sie ausfallen? Wie stark ist sie belastbar? Ja, doch, du hast recht. Das sind so Themen, die schießen einem dann sofort durch den Kopf. Und ich höre auch in deinen Ausführungen, dass irgendwie immer noch weniger Inklusion, sondern mehr Ausgrenzung vielleicht sogar stattfindet. Wenn ich höre, es werden separate Busse bereitgestellt, es werden separate Schulen eröffnet für die Menschen, es werden separate Beschäftigungsmöglichkeiten wie Behindertenwerkstätten eröffnet für die Leute, anstatt sie in die normalen Arbeitsplätze mit zu integrieren, dann besorgt mich das tatsächlich sehr. Ich kann es nachvollziehen gesellschaftlich, weil wir haben gerade bei uns hier im Ort tatsächlich so eine Situation, und das ist das Thema bauliche Maßnahmen, dass an der neuen Schule, die gebaut wurde vorne, die Busstiege barrierefrei umgebaut werden. Mhm. Da ist gerade eine Riesenbaustelle, die reißen diese Busstiege komplett weg und bauen die barrierefrei um. Und klar, habe ich da auch schon mit so einem halben Ohr so Worte wahrgenommen wie, naja, lohnt sich das überhaupt? Wie viele Menschen betrifft denn das hier eigentlich? Also da ist jetzt monatelang, ist da jetzt die Straße gesperrt und das kostet ja auch die Stadt ein Heidengeld, das zu machen. Ist das überhaupt sinnvoll? Also auch mal an dich die Frage, Nadine, wie viele Menschen betrifft denn sowas überhaupt? Wir Normalos, sage ich jetzt mal, die da nicht so die Berührungspunkte mit haben, haben, glaube ich, manchmal gar nicht den Blick dafür. Wie viele Menschen in Deutschland betrifft es eigentlich tatsächlich, dass sie irgendwo Barrierefreiheit, Gleichberechtigung und Inklusion bräuchten? Kannst du dazu was sagen?
Ja, so in Deutschland gibt es mehr als 10 Millionen Menschen mit Behinderung beziehungsweise Schwerbehinderung. Man unterscheidet ja in dem Fall. Und ich frage dann auch immer gerne, um auf dein Beispiel zurückzukommen, auf die Äußerung, ja, das braucht ja hier keiner. Hast du denn eine Haftpflichtversicherung?
Die habe ich.
Ja. Hast du eine Autoversicherung?
Ja.
Und wofür hast du diese Autoversicherung?
Für den Fall der Fälle.
Genau.
Wenn mal etwas passiert.
Genauso ist es bei baulicher Barrierefreiheit. Heute brauchst du vielleicht das noch nicht. Aber du weißt selber, wie schwierig das ist. Wir haben gerade darüber gesprochen für die anderen, dass wir Kinder haben. Wie schwierig es ist, vielleicht auch mit einem Kinderwagen so einen hohen Bordstein hoch und runter zu fahren für die Paketboten. Also Inklusion ist ja nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern Inklusion tut ja allen was Gutes. Ne? Du trägst jetzt selber Ohrstöpsel, gerade die neuen AirPods, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, oder andere Devices, die sind ja fast teilweise so gut wie zum Beispiel Hörgeräte. Ne? Oder du trägst eine Brille. Du würdest dich wahrscheinlich selber gar nicht als behindert bezeichnen, weil Brille, das ist ja total gängig, ist super, funktioniert. Aber bei anderen Hilfsmitteln, da sieht es dann oft schon ganz anders aus. Oder auch die Wahrnehmung, das habe ich persönlich auch erfahren. Wenn ich an Krücken gegangen bin, dann wurde ich oft gefragt, hey Nadine, hattest du einen Skiunfall, Sportunfall, was denn passiert, was ist denn mit deinem Fuß? Da musste ich ja mal sagen, nein, ich laufe immer so. Als ich den Rollstuhl genutzt habe, war ich immer die arme Kleine, die im Rollstuhl saß. Da würde niemand denken, hey, die Person verhandelt hier Millionen-Deals. Das wäre nicht unbedingt die erste Assoziation gewesen. Und wenn ich dann auch noch aufgestanden bin aus dem Rollstuhl, weil ich den teilweise dann natürlich in meiner Genesungsphase nur für längere Strecken dann gebraucht habe und irgendwann wurde diese Nutzung natürlich immer weniger, weil ich fleißig trainiert habe, da waren die Leute völlig perplex. Ne? Also es passt dann auch nicht in das Bild der Gesellschaft, was man über Menschen mit Behinderung denkt. um auch nochmal auf deine Fragen zurückzukommen, ich beziehe das jetzt mal auf mich, ich war in den letzten 5 Jahren genau 2-mal krank. Und von wegen Belastbarkeit, ich behaupte sogar, dass ich wesentlich belastbar bin als viele andere, denn come on, ich bin aus dem Rollstuhl aufgestanden. Für mich sind Stress und genereller Stress auch auf der Arbeit rennt bei mir ganz anders als vielleicht eine Person, die keine gesundheitlichen Sachen hat, mit der sie sich beschäftigen muss. Ich weiß, kenne ganz genau meine körperlichen Grenzen. Ich achte sehr stark auf mich. Ich habe gelernt, auf mich zu hören und meinen Körper. Und ich sorge dafür, dass er gut funktioniert, ja. Und das sollten auch sehr, sehr viele Menschen tun, die keine Behinderung haben, die dann vielleicht da nicht so drauf achten. Und deshalb sage ich immer ganz selbstbewusst auch, ich schaffe in 4 Stunden viel mehr als manche in 8.
Ja, ich glaube auch manchmal, dass die vermeintlich gesunden Menschen, zu denen ich mich auch zählen würde, sich ihres Körpers manchmal sogar deutlich weniger bewusst sind als Menschen, die da vielleicht mit zu kämpfen hatten, auch eine ganze Zeit lang. Ne? Und da hatten wir ja auch in unserem Vorgespräch so ein Thema, das hat mich echt zum Nachdenken gebracht, das auch Tage später noch. Du hast in unserem Vorgespräch gesagt, viele wissen gar nicht, dass nur 3% der Menschen tatsächlich mit Behinderung geboren sind.
Korrekt.
97% der Menschen bekommen im Laufe ihres Lebens eine Behinderung.
Ganz genau.
Und das dreht das Bild ja völlig, wenn man mal das Thema der Betroffenheit sich anschaut. Wenn ich jetzt sage, ich bin ja nicht betroffen, aber ich finde das Thema ja trotzdem interessant, man kann ja mal drüber reden, aber ich weiß ja de facto nicht, ob ich zu den 97% der Menschen gehöre, die im Laufe ihres Lebens eine Behinderung bekommen und dann plötzlich betroffen sind. Wie argumentierst du da vor, ich sag mal, gesunden Menschen, die das Thema als nice to have abtun?
Ja, das ist so wie mit dem Beispiel, mit den Versicherungen zum Beispiel, dass ich halt auch sage, ja, da sagen ja auch viele, ja, ist ja nice to have, oder dann sage ich auch, ja, wozu hast du denn eine Autoversicherung, wenn das doch nice to have ist, ne? Also bräuchte man ja auch nicht. Es ist halt für den Fall, dass was passiert. Auch bei mir ist meine Behinderung nicht angeboren. Ich hatte eine schwere Infektion, die, muss ich dazu sagen, relativ selten ist, aber dennoch, jeder von uns hatte irgendwie mal eine Infektion, gerade auch zu Corona-Zeiten. Und du weißt später nie, was das vielleicht auch mit deinem Körper macht. Also es ist auch nicht immer dieses ganz super Außergewöhnliche, was dann dazu führt, dass man eine Behinderung hat. Man hat auch eine Behinderung oder man kann sie, diesen Status, offiziell beantragen, wenn man starke Migräne hat, wenn man starke Neurodermitis hat, wenn man an Depressionen erkrankt ist, wenn man Krebs hat oder hatte. Auch das sind, ich nenne es jetzt immer gerne, vielleicht Krankheiten, die man schon eher kennt und die einem auch geläufiger sind. Es sind halt nicht nur die Personen, die schwerst behindert sind und auf Assistenz zum Beispiel angewiesen sind oder den Rollstuhl nutzen und ihren Kopf bewegen können. Es sind auch ganz unterschiedliche Stufen auch der Behinderung, wie bei mir. Es kann auch sein, ich kann zum Beispiel laufen, aber ganz schlecht Treppen laufen. Also das wäre jetzt zum Beispiel meine Behinderung. Ich darf nicht schwer heben, ja. Also schwer heben können aber auch ganz viele andere nicht. Und deswegen bin ich kein Bauarbeiter geworden, sondern arbeite halt im Vertrieb, im Vertriebsindienst in dem Fall und mache richtig gute Präsentationen und überzeuge so unsere Kunden bei uns zu kaufen.
Bevor wir ein bisschen tiefer noch in dieses Sales- und Leadership-Thema einsteigen, was mit Sicherheit in dem Zusammenhang extrem interessant und relevant ist, möchte ich noch mal eines ein bisschen intensiver mit dir beleuchten. Du hast in einem deiner letzten LinkedIn-Beiträge geschrieben, Behinderung ist selten das Problem, die Reaktion darauf schon. Und das ist auch so ein Satz von dir, der echt kickt, der in mir sofort die Erinnerung hervorgerufen hat. Ich hatte damals im Gymnasium einen Schüler mit in meiner Klasse, der im Rollstuhl saß. Mhm. Und immer wenn ich mich mit ihm unterhalten wollte, bin ich in die Knie gegangen, weil ich dachte, es wäre wichtig, dass ich beim Gespräch mit ihm vermeintlich auf Augenhöhe bin, und habe dann mit ihm gesprochen. Und irgendwann hat er mich mal zur Seite genommen und hat gesagt, Patrick, das ist mir total unangenehm, dass du hier immer vor versammelter Mannschaft vor mir auf die Knie gehst, um dich mit mir zu unterhalten. Ja. Ich bin zwar nicht so groß wie du, aber bitte bleib einfach stehen und sprich ganz normal mit mir, wie mit jedem anderen auch. Wie erlebst du das in der Gesellschaft, die Reaktionen auf Behinderung? Wie sollten wir damit umgehen? Wie kann man uns dafür sensibilisieren, da einfach, ich möchte mal sagen, lockerer, natürlicher zu bleiben?
Ja, du sagst es, locker und natürlich. Erstmal vielen Dank, dass du meine Beiträge liest. Genau. Sehr gerne. Es ist, glaube ich, auch, wie man ein bisschen erzogen worden ist. Es kommt natürlich jetzt auch darauf an, an welcher Generation, zu welcher gehört man in dem Fall. Aber überleg mal, wie viele Menschen mit Behinderung hast du im Fernsehen gesehen, in der Werbung? Jetzt auf Social Media wird es halt immer mehr. Und bei meiner Tochter, die ist 14, da sieht das schon wieder ganz anders aus. Ich glaube, da hat sich das Bild ein bisschen gewandelt. Aber ja, man möchte ganz normal behandelt werden. Ich bin jetzt zum Beispiel auch nur 1,45 Meter, also relativ kurz geraten. Und da merke ich auch, dass besonders große Leute, die machen so einen großen Ausfallschritt zum Beispiel. Rollstuhlnutzer finden das natürlich total super, weil das ist so ziemlich Augenhöhe meistens. Aber man möchte einfach ganz, ganz normal behandelt werden. Aber man eiert dann da immer so rum. Wie reagiert die Gesellschaft? Ich wurde früher tatsächlich angestarrt, getuschelt, hinter meinem Rücken geredet. Und ich drehe mich ja dann immer um und frage dann, soll ich ein, möchtest du ein Passfoto, hast du irgendeine Frage? Ich glaube, vorletztes Jahr war ich auf einem Festival, 90er Jahre ist so meine Musik. Und hinter mir waren zwei junge Männer, Anfang 20, war mit einer Freundin da. Und dann sagte der hinter mir, ja, wer hat denn die Kinder hier reingelassen? Dann habe ich mich umgedreht und dann habe ich so geguckt, der war auch ziemlich groß, muss ich dazu sagen, und sagte so, ja, wenn ich mir dich so angucke, dann bist du hier das Kind, nicht ich, weil das ist ja meine Musik. Und dann, ja, also dann sind die Leute meistens erstmal geschockt und irritiert. Oder wie oft sagt man diesen Ausspruch, boah, das ist doch total behindert. Neumodisch ist es ja jetzt auch geisteskrank, aber als positives Wort. Da sollte man wirklich sich nochmal hinterfragen, was man da so auch äußert. Das ist mir auch schon begegnet von ArbeitskollegInnen, hat sich über eine Situation aufgeregt und hat dann gesagt, hey, das ist doch total behindert, Nadine. Und ich so, du weißt schon, dass ich eine Behinderung habe und dass du gerade sagst, Behinderung ist gleich dumm, doof, dämlich, such dir was aus. Ja, aber du weißt doch, wie ich das meine. Und dann frage ich immer, nein, weiß ich nicht. Erklär's mir bitte. Und dann kommt immer so, dass man so drüber nachdenkt, ich sage, ja, so nach dem Motto, ist nicht schlimm. Doch, ist schlimm. Für Menschen, die das tagtäglich gefühlt hören, überspitzt ausgedrückt, aber zumindest jede Woche, ist es schon schlimm, wenn man jedes Mal drauf angesprochen wird. Und gerade auch, wenn ich unterwegs bin auf Events, dann, du siehst ja gar nicht behindert aus. Wo bist du denn behindert? Dann frage ich immer gerne, ja, wie sieht denn eine Person mit Behinderung aus? Ratter, ratter, ratter. Oh ja, ja, hast recht. Oder klein sein ist doch keine Behinderung. Sag ich, nee, das ist ja auch nicht meine Behinderung. Ich bin zwar auch ein bisschen kleiner als tatsächlich Normalgröße. Weiß man übrigens nicht, warum das so ist. Bin einfach 2 Jahre nicht gewachsen als Kind. Nein, das ist natürlich auch nicht das. Also man muss auch nicht die Leute dann nach einer Diagnose fragen zum Beispiel. Ja? Also man sollte vielleicht einfach mal respektieren, wenn jemand sich dir öffnet und dir erzählt, vielleicht auch gerade von der nicht sichtbaren Behinderung, dann kann man natürlich fragen. Man kann sagen, hey, ich bin unsicher, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ist es okay, wenn ich noch eine Rückfrage stelle? Ja, so einfach damit umzugehen, statt wegzugucken, so ganz verschämt, oder auch zu aggressiv dann zu sagen, ja, dann sag doch mal, was hast du denn? Ich hab's allein, ne? Also auch das, die Mischung macht halt, ne? Also,
ja, so eine Sensibilität dafür zu entwickeln, wie man in so einer Situation reagieren soll, als jemand, der keine Behinderung hat und jetzt mit einem behinderten Menschen zusammenkommt, das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Ne? Das ist wirklich, ich habe das bei mir selbst auch schon gemerkt, dass ich mir dann irgendwie instinktiv die Frage stelle, gehe ich da jetzt einfach drüber hinweg, so wie wir eben besprochen haben, völlig normal, als wenn überhaupt nichts wäre, oder wäre es richtig, jetzt Interesse zu zeigen und zu sagen, Mensch, mir ist das aufgefallen, ich habe das gesehen, dass du am Gehstock läufst zum Beispiel und ich möchte dir jetzt mein Interesse zeigen, das mich interessiert, wie ist es denn dazu gekommen? Oder ist es unangenehm, wenn ich diese Frage stelle oder sogar anmaßend? Ja, also wir brauchen nicht darüber sprechen, in welche Kategorie Menschen gehören, die abwertend und beleidigend Menschen gegenüber reagieren, die in so einer Situation sind. Ja, das ist ein Thema, da gibt's für mich auch null Toleranz. Aber die andere Sorte der Menschen, die sich gerne interessieren möchten für ihr Gegenüber, da kann ich mich schon ein bisschen reinfühlen, dass es denen schwerfällt, soll ich jetzt irgendwie reagieren oder sage ich lieber gar nichts? Und wenn ich was sage, wie mache ich das, ohne dass das so rüberkommt, als wäre das fehl am Platz? Hast du da einen Tipp, wie man da am besten mit umgehen kann?
Bringt dir diese Information etwas für eure Unterhaltung? Also frag dich selber, wir sprechen natürlich jetzt hier über Inklusion, da finde ich, das ist zumindest meine Meinung, kannst du natürlich schon natürlich Rückfragen stellen oder auch mich fragen, hey Nadine, möchtest du darüber sprechen? Ich habe es ja jetzt ganz freiwillig auch getan. Allerdings in einem, wenn wir jetzt über Sales sprechen und Inklusion ist gerade kein Thema, dann würde ich davon abraten und auch nicht sagen, hey, also gerade Rollstuhlnutzer oder Gehstock oder sonst, also irgendwas Sichtbares auf jeden Fall, das würde ich persönlich nicht ansprechen, sondern da nicht drauf reagieren. Das wäre so mein Tipp. Es sei denn, die Person erzählt von sich aus oder signalisiert dir, dass du Rückfragen stellen kannst. Es ist immer so die Frage, hat das was mit dem Gespräch zu tun und bringt dir die Info was? Weil ich frage dich ja jetzt auch nicht, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, was wäre denn was Unpassendes? Ne? Keine Ahnung, bist du mit einem Mann oder einer Frau verheiratet? Wenn sich unser Gespräch gerade nicht darum dreht, oder welche Religion gehörst du denn an? Da gibt's ja verschiedene Beispiele. Was sind denn deine Hobbys? Das kann man natürlich fragen, wenn es halt ins Gespräch reinpasst. Wenn es nicht reinpasst, dann würde ich es auch einfach nicht erwähnen und auch nicht fragen in dem Fall, sondern ganz normal. Das ist nämlich auch oft wahr, man will ja auch als Experte wahrgenommen werden. Ne? Also ich behaupte jetzt mal Sales-Expertin, zumindest für den Vertriebsinnendienst. Und klar, ich spreche viel Inklusion, das ist mein Thema auf LinkedIn. Allerdings gehe ich jetzt zum Beispiel auch zu einem Vertriebsmanager-Kongress, wo wir wahrscheinlich auch ein bisschen über Inklusion sprechen. Aber hey, du kannst mich auch fragen, wie gehst du am besten einen Pitch an, statt zu fragen, hey Nadine, wow, 25 operiert, das war immer ganz schön viel. Woran bist du denn überall operiert worden? Ne? Also das muss man immer so ein bisschen abwägen, finde ich. Passt es in die Konversation oder passt es eben nicht? Und wenn es nicht reinpasst oder die Person nicht von sich aus anfängt, darüber zu erzählen, dann würde ich auch nicht danach fragen.
Absolut. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass auf beiden Seiten auch gesehen wird, dass wir uns eigentlich alle eine Normalität in dieser Sache wünschen, ja, dass es normal werden soll im Umgang miteinander. Aber wenn es das schon wäre, liebe Nadine, dann würdest du wahrscheinlich auch nicht so viel dafür tun auf LinkedIn und auf den Bühnen dieser Welt, um die Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren. Lass uns mal kurz in Richtung Sales und Leadership gehen. Mhm. Wir haben es am Anfang schon mal ganz kurz angesprochen, das Beispiel mit der Bewerbung. Welche Erfahrungen hast du im beruflichen Umfeld mit dieser Thematik gemacht? Was haben dir vielleicht auch andere Menschen schon erzählt? Angefangen von der Bewerbung, über die Besetzung einer Stelle und natürlich auch das alltägliche Arbeiten. Was begegnet dir da, wo du sagst, da merke ich einfach immer wieder, dass es wichtig ist, dass ich ständig über das Thema Inklusion berichte und dafür sensibilisiere, dass das ein wichtiges Thema ist?
Erstmal gibt es ganz wenig Menschen in Führung, die öffentlich darüber sprechen. Es gibt bestimmt viel, viel mehr Menschen in Führung, die auch eine Behinderung haben. Und gerade für jüngere Menschen ist es wichtig, auch sogenannte Role Models zu haben, dass die halt sehen, okay, auch ein Karriereweg mit einer körperlichen oder geistigen Einschränkung ist möglich. Und da würde ich mir einfach viel mehr Offenheit und Transparenz wünschen, weil gerade auch die in Anführungsstrichen ältere Generation wird sicherlich auch die ein oder andere Sache haben. Ganz viele haben halt auch den offiziellen Ausweis in der Schublade liegen und zeigen den auch einfach nicht, gerade auch wenn man eine Behinderung im Laufe des Lebens erwirbt, weil man Angst hat vor Stigmata, vor Vorurteilen, dass man nicht mehr so ernst genommen wird. Ich bin jetzt nun mal auch nochmal eine Frau und auch noch relativ klein. In einem sehr, ich sag mal, Sales generell ist, glaube ich, recht männerdominiert. Ich glaube, da sage ich nichts Falsches, ohne da jetzt Quellen zu haben. Aufgrund meiner persönlichen Erfahrung. Und die sind auch alle 1,85, 1,90. Weißes Hemd, blauer Anzug. Ich zähle mal gern die weißen Hemden auf bei Kongressen oder Meetings. Und da ist es natürlich auch nochmal eine Frage, wirst du da tatsächlich einfach ernst genommen oder wirst du gleich in eine gewisse Schublade gesteckt? Und wenn dann noch klar ist, dass ich eine Behinderung habe, dann sieht es ganz anders aus. Aber ich mache das immer ganz gern mit meiner großen Klappe wieder weg. Ich bin halt sehr direkt, ich bin auch selbstbewusst erzogen worden. Mir wurde auf der Arbeit nachgesagt, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das nett oder böse gemeint ist, den Spitznamen Wadenbeißer. Einmal A, weil ich so klein bin, ne? Deswegen Waden, und weil ich einfach nicht locker lasse. Wenn ich irgendwas möchte oder ein Projekt habe, was fertig sein muss, dann ziehe ich das knallhart durch. Ne? Da ist mir das egal, welche Führungsebene da vor mir sitzt. Und wenn ich da eine Info von brauche und die kommt nicht, dann bin ich da schon durchsetzungsstark. Aber auch das muss man sich natürlich erstmal erarbeiten. Diese Art von Respekt, die ist nicht von Anfang an da. Und ich glaube, das ist auch das, was viele Menschen mit Behinderung auch spüren, dass man nicht denselben Respekt von vornherein entgegenbekommt, wie vielleicht eine Person ohne Behinderung. Und wir sprechen jetzt noch nicht über erarbeitenden Respekt, weil du halt eine tolle Arbeit geleistet hast, sondern einfach nur, weil du Mensch bist, ja. Und viele haben ja auch, wir haben alle Vorurteile, sei es deiner Kleidung gegenüber, wenn du jetzt so Vertrieb machst, gibt es bestimmt Kunden, die sagen auch, wenn der Kunde mit Käppi und Hoodie, dann scheint er ja nicht ernst bei uns zu meinen, ne? Und ja, und diese Art von Respekt fehlt ganz oft bei Menschen mit Behinderung, glaube ich. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil wir sind alles gleiche Menschen. Und ob ich jetzt einen Arm oder ein Bein besser oder schlechter benutzen kann, sagt ja nichts über meine Kompetenzen aus in dem Fall. Man wird sehr oft nur auf diese eine Sache reduziert. Das ist das, was mich so stört. Natürlich ist es ein Teil von mir. Natürlich mache ich gewisse Dinge anders als andere Personen. Aber es ist ja nur ein kleiner Teil und nicht meine Person. Du bist auch nicht die Käppi oder der Hoodie, oder die Person mit Käppi und Hoodie, sondern du bist auch Vater, du arbeitest, du machst Sport, du hast Interessen. Und bei Menschen mit Behinderung wird man sehr, sehr oft halt wirklich auf diese entweder äußeren sichtbaren Merkmale reduziert oder aber auch, wenn es bekannt ist, genau auf deine Behinderung.
Das spricht ja auch von einer unglaublichen Durchsetzungsstärke, die man da mitbringen muss. Ne? Also wirklich auch die Kraft, wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand kommt neu in so eine Sales-Position hinein und hat irgendeine Einschränkung, dann sprichst du ja davon, dass man ja sich auch diesen Respekt erstmal erarbeiten muss, irgendwo auch auf Augenhöhe mit den anderen 1,85 Männern im blauen Anzug zu kommen. Schafft das jeder? Wie schafft man das? Wo holt man diese Kraft her, dann auch zu sagen, ich weiß, dass ich mich jetzt erstmal durchbeißen muss, um zu zeigen, dass ich diese Position auch verdient habe. Das ist ja, das hört sich für mich unglaublich aufwendig und kraftraubend auch an.
Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, was ich kann. Also ich glaube, ich bin da schon mir selbst sehr bewusst. Und ich kenne halt immer meine Grenzen ganz genau. Und auf der anderen Seite, ich habe mit ganz anderen Herausforderungen gekämpft. Ne? Wenn der Arzt dir sagt, du wirst nie wieder laufen, wenn du aufwachst und dein Bein ist gelähmt und dir keiner sagen kann, ob das jemals wieder funktioniert, das sind halt Herausforderungen. Wenn du das nicht nur einmal hast, sondern diverse Male und immer wieder auch Rückschläge hattest, das sind echte Herausforderungen. Oder wenn du als Kind kommt da eine Entourage an Ärzten und besprechen dann deine nächste Operation und deine Eltern können aufgrund der Entfernung nicht täglich bei dir sein. Sie kommt aber am Nachmittag und dann reden die nur mit deinem Bein, ja, und alles auf Lateinisch. Und dann habe ich dann den Arzt angeguckt und gesagt, Entschuldigung, können Sie mir das bitte auch auf Deutsch erklären? Und da guckte dieser Arzt hoch und dachte so, huch, das Bein kann ja reden. Und war dann ganz irritiert. Und da habe ich mich halt mit 12 getraut, den Chefarzt zu fragen, was er denn da genau plant. Und zwar so, dass auch A, ich das verstehe und B, dann auch später meinen Eltern berichten kann, so dass sie es auch verstehen. Also da lernt man, ich bin ja sehr viel auch mit Erwachsenen groß geworden, sag ich jetzt mal, viel auch im Krankenhaus. Und da muss man schon seinen Mund lernen, seinen Mund aufzumachen. Und ich glaube, das habe ich auch ein bisschen von meiner Mutter mitbekommen, die ja dafür gekämpft hat, dass ich auf eine normale Schule gehen konnte, dass ich gewisse Hilfsmittel bekomme, dass sie mich nicht beim dritten Mal nach Hause schicken, weil ich an dem nächsten Tag doch nicht operiert werden sollte. Das war so eine Situation, eine ganz schwere, große Operation stand an. Ich war 13 Jahre alt, also ich wusste auch schon, ich hatte diese Operation schon mal. Ich wusste, was auf mich zukam. Und dann haben die mich beim ersten Mal nach Hause geschickt, haben gesagt, passt irgendwie zeitlich nicht. Dann haben sie uns beim zweiten Mal nach Hause geschickt und danach war eine sehr lange Genesungszeit. Du musst ja auch alles organisieren zu Hause. Und beim dritten Mal ist meine Mutter da sitzen geblieben und hat mit der Bild-Zeitung damals gedroht und hat gesagt, ich gehe nicht weg, ich will den Chefarzt sprechen. Die operieren natürlich auch alle. Die haben uns bis abends 8 Uhr da sitzen lassen. Von morgens an 8 Uhr, muss ich dazu sagen. Aber meine Mutter hat sich nicht wegbewegt. Es war ultra langweilig übrigens. Am nächsten Tag hieß es dann, damals war es noch so, eine Frau hätte ihre Periode bekommen. Früher hat man dann nicht operiert, heute ist es anders. Nadine kommt am nächsten Tag um 8 Uhr dran. Und ja, das hat mir meine Mutter so vorgelebt, wenn du was wirklich willst, dann musst du dafür kämpfen. Und so ist es ja auch, ich ruhe mich auch nicht auf meine Behinderung aus, in Anführungsstrichen, sondern ich muss aktiv für mich und meinen Körper ja auch was tun. Und ich muss auch genauso meine Leistung auf der Arbeit bringen. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, nee, das funktioniert nicht, weil ich höre auch öfter von Negativbeispielen, dass die dann sagen, ja, wir hatten mal einen Mensch mit Behinderung und der hat sich ja total doof benommen oder den sind wir ja gar nicht losgeworden, der hat sich ständig krank gemeldet. Natürlich gibt's auch diese Fälle. Ich sage dann immer gerne, ich habe ein Geheimnis für euch, auch Menschen mit Behinderung können Arschlöcher sein. Und dann sind die Leute dann immer so, also nicht jeder ist immer automatisch super dankbar, weil man einen Job hat, also das bewegt sich auch alles im normalen Rahmen. Und ja, das ist anstrengend, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch so viele Erfahrungen gemacht, dass ich halt eben genau weiß, wo sind meine Grenzen, wo weiß ich, okay, dieses Projekt kann ich nicht mehr annehmen, um jetzt im Business-Kontext zu bleiben. Und ich bin aber eher so ein Mensch, ich habe viel Energie und ich musste wahnsinnig viel liegen in meinem Leben. Also sag hier mal, jo, mache ich, ich fahre. Weil man ja auch vielleicht auch alles mitnehmen möchte, was man vielleicht früher nicht so machen konnte.
Also die Energie, die merkt man dir auf jeden Fall an. Das ist schon in unserem Vorgespräch so gewesen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist auch eine gute Überleitung tatsächlich zu dem Thema Führung. Mhm. Du bist ja nicht nur im Sales, sondern du bist auch Führungskraft. Yeah. Du hast auch Verantwortung für Menschen. Und du hast selbst in einem deiner LinkedIn-Beiträge mal gesagt, Inklusion ist kein Trend, sondern ein Wirtschaftsfaktor, eine Führungsaufgabe und ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen. Kannst du uns da noch mal ein bisschen was zu erzählen? Wie passt das Thema Inklusion, Führungsaufgabe und Erfolgsfaktor für Unternehmen zusammen? Und was müsste zum Beispiel auch ich als Führungskraft da vielleicht beachten, beziehungsweise wie kann ich dieses Wissen auch für mich nutzen?
Ja, wo fangen wir da an? Da kann man natürlich jetzt wahnsinnig viel zu sagen. Zu diesem Thema. Grundsätzlich hat man das Thema schon ja erstens Bewerbung, wenn du Mitarbeitende für dein Unternehmen suchst. Bist du wirklich offen für alle? Das sollte sich jeder mal hinterfragen. Jeder hat so Bias, das heißt es ja, ne? So gewisse Vorurteile. Suchst du dir auch jemanden, der gerne Hoodie und Käppi trägt? Ne? Ist es jemand eher ein Mensch, der dir sehr ähnlich sieht? Das ist ja sehr, sehr häufig der Fall, dass man so homogene Teams sich zusammenstellt. Aber dadurch hast du halt viel weniger Innovation. Natürlich ist es anstrengender, in Anführungsstrichen, ein diverses Team zu haben, weil es dann auch Reibungspunkte gibt. Aber es gibt halt viel mehr Perspektiven und auch viel mehr Innovation. Und man kann halt nicht vom Fachkräftemangel sprechen, wenn man dann aber sagt, okay, die Person muss 25 sein, Master haben, 3 Jahre Auslandserfahrung und 10 Jahre Berufserfahrung und noch 7 Sprachen sprechen. Und dann passt mir auch noch der Kleidungsstil nicht. Dann finde ich, meiner Meinung nach, kann man nicht von einem diversen Unternehmen sprechen oder aber auch zu sagen, hey, ja, wir finden ja keinen. Ja? Also das höre ich auch ganz oft. Ja, wir finden keine Frauen oder wir finden Menschen mit Behinderungen bewerben sich ja bei uns nicht. Ja, warum denn nicht? Ne? Also dann sollte man sich vielleicht auch nochmal selber tief in die Augen schauen und dann nochmal seine eigenen Prozesse tatsächlich zu hinterfragen. Wie barrierefrei sind die? Sprechen wir wirklich alle Menschen an? Oft ist es ja auch so, dass Diversität oder Inklusion in der Strategie von Unternehmen verankert ist. Jedoch im Mittelmanagement, sag ich jetzt mal, wird man häufig nicht abgeholt. Also die Personen, die dann so eine Person im Team haben, die ist vielleicht nicht überzeugt oder wurde halt auch nicht abgeholt, weil sie hat ja dann die Herausforderungen oder vielleicht auch manchmal Schwierigkeiten, bis alles reibungslos läuft. Und das ist auch so ein Bild. Viele denken einfach, das ist schwierig und anstrengend. Und da, ja, es ist immer, wenn man irgendwas verändert, das ist immer schwierig und anstrengend. Das hat nichts mit Inklusion per se zu tun, sondern führ mal eine neue Vertriebssoftware ein, ja, und stell die mal um. Dann weißt du wahrscheinlich, was los ist. Oder nimm mal ein Produkt aus dem Sortiment, dann weißt du auch, was los ist. Also da gibt's ja wahnsinnig viele Beispiele für. Und da muss man einfach generell für sich auch nochmal sensibel sein und auch nochmal gucken, was für eine Führungskraft möchte ich sein. Es gibt ja auch zum Beispiel, wenn es WhatsApp-Gruppen untereinander gibt und da fallen diskriminierende Äußerungen, egal welcher Art von Personengruppen, wie reagiere ich dann? Oder wie reagiere ich, wenn ein Mitarbeiter aus einer langen Krankheit wiederkommt und dir dann sagt, okay, ich habe jetzt eine Behinderung oder das ist chronisch geworden, ich habe eine chronische Erkrankung. Auch mit solchen Themen sollte man sich auseinandersetzen als Führungskraft, meiner Meinung nach. Und viele sagen ja auch, Inklusion ist so ein Randthema. Allerdings sage ich immer gerne, ja, aber das sind ja auch deine Kunden, also je nachdem, was du vertreibst. Wenn wir jetzt im Vertrieb bleiben, sitzen ja auch, sind das ja deine KundInnen vielleicht auch, die bei dir kaufen könnten. Und das sind mehr als 10 Millionen Menschen allein in Deutschland, nur in Deutschland. Im weltweit sind es, glaube ich, 25% der Weltbevölkerung hat eine Behinderung. Und das ist die größte marginalisierte Gruppe, die es gibt überhaupt. Und das wird ganz oft nicht mitgedacht. Also wenn man quasi auch so ein Business Case dafür bräuchte, mal abgesehen davon, dass es menschlich ist und so weiter, sieh es doch mal als deine Zielgruppe.
Das ist ein guter Ansatz, definitiv. Ja. Wie würdest du den Stand der Inklusion in Unternehmen aktuell bewerten? Sind wir da auf einem guten Weg, aber haben noch ein weites Stück zu gehen? Oder haben wir große Fortschritte bereits gemacht? Wie kann man das aktuell bewerten? Wie würdest du das sehen, Nadine?
Also wir sind auf einem Weg, nicht gut, auf einem Weg und wir haben noch sehr viel zu tun. Auch ein Grund, warum ich mich jetzt auch öffentlich dazu äußere und auch öffentlich darüber spreche, dass ich selbst eine Behinderung habe. Das habe ich ja vorher nicht gemacht, weil ich habe es ja quasi von Geburt an. Ich hätte ja viel früher auch damit an die Öffentlichkeit gehen können. Das heißt, mein direktes Umfeld wusste das natürlich, aber so, dass ich das ins Internet schreibe, das mache ich ja auch erst seit anderthalb Jahren. Aber einfach, weil sich tatsächlich gerade auf dem Arbeitsmarkt sehr, sehr wenig meiner Meinung getan hat. Ich werde jetzt vielleicht auch nochmal einen Test machen und mal einfach random Bewerbungen rausschicken, um einfach mal zu gucken, wie denn die Resonanz ist, wenn ich reinschreibe, ich habe eine Behinderung, oder wenn ich nicht reinschreibe, ich habe eine Behinderung. Mhm. Wobei, wenn die Leute jetzt diesen Podcast hören, dann wissen sie ja, dass ich das mache. Nein, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Es gibt einige Firmen, die tatsächlich eine ganze Menge tun. Die sind auch zum Beispiel bei uns Mitglied im Unternehmensforum. Das sind circa 60 Mitgliedsunternehmen und der Status ist halt wirklich von Firma zu Firma tatsächlich unterschiedlich. Und da gibt's auch kein zu Ende. Weil barrierefrei für einen Rollstuhlnutzer bedeutet was ganz anderes als für eine Person, die nicht sehen kann oder eine Person, die nicht hören kann oder die wie ich eine Gehbehinderung hat. Also wir werden wahrscheinlich nie diesen Status erreichen, dass barrierefrei man für alle ist. Aber man kann sich dahin entwickeln und es geht hier eher so um Individualität, dass man halt zumindest offen ist, solchen Menschen, in Anführungsstrichen, diesen Menschen auch eine Chance zu geben. Und man sollte denen dann entsprechend auch glauben, wenn ich dir sage, ich schaffe das, dass du ja dann auch sagst, ja, okay, weil das waren so deine Fragen, die dir durch den Kopf geschossen sind. Schafft sie das? Ist sie vielleicht öfter krank? Kriegt sie das hin? Und wenn ich dir jetzt sage, ja, ich krieg das hin, Patrick, ich schaffe das, dass man das auch dann einfach glaubt, weil ich lebe ja nun mal schon sehr viele Jahre damit, aber ich habe ultra viel Erfahrung in dem Bereich, genau.
Ja, ich glaube, das ist der Punkt, dass wir lernen müssen, auf die Stärken von Menschen zu vertrauen, egal in welcher Situation sie sich befinden. Und vor allen Dingen diese Voreingenommenheit mal loszuwerden und den Menschen auch eine Chance zu geben. Ich denke, das ist heute in diesem Podcast hier sehr, sehr deutlich geworden. Und ich finde es persönlich wirklich klasse, dass du sehr, sehr stark auch über LinkedIn, aber auch öffentlich, jetzt auch auf dem Vertriebsmanagement-Kongress in Teilen, wo wir uns sicherlich auch sehen werden. Übrigens freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, ich mich auch.
Dafür sensibilisierst, dass wir uns mit diesem Thema stärker beschäftigen, dass wir da offener werden. Und aus ganz persönlicher Sicht muss ich auch sagen, ich habe zwei kleine Töchter und ich möchte, dass die in einer Welt aufwachsen, wo das nach Möglichkeit nicht mehr so ein großes Thema ist, wie es vielleicht heute noch sein mag. Ja, dass das Thema zu einer Normalität gefunden hat, zu der Normalität, die wir uns wünschen für ein besseres Miteinander. Mhm. Und vielleicht trägt ja unsere Podcast-Folge von heute auch ein Stück weit dazu bei, Lieben.
Das würde mich auch sehr freuen, wenn wir nur ein, zwei Personen zum Nachdenken angeregt haben. Dann haben wir schon viel gewonnen. Und wenn die Person nächste Mal auf eine Person mit sichtbarer Behinderung trifft und sie sich dann vielleicht ein bisschen wohler fühlt und ein ganz normales Gespräch sucht, ohne vielleicht sich dabei unwohl zu fühlen, dann haben wir schon sehr, sehr viel erreicht. Und das würde mich natürlich sehr freuen.
Klasse. Das ist ein super Schlusswort. Wir sind am Ende unserer Aufnahmezeit heute angekommen. Ich möchte alle Zuhörenden dazu ermutigen, der Nadine auf LinkedIn zu folgen. Wir werden natürlich den Zugang zu deinem Profil auch in den Shownotes entsprechend verlinken, so dass jeder die Möglichkeit hat, sich auch mit dir zu verbinden und deine durchaus lesenswerten und auch zum Nachdenken anregenden Beiträge zu lesen und zu verfolgen. Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige, spannende Sache. Mich hat es unglaublich gefreut, Nadine. Das Thema hat eine hohe Relevanz und war auch mal was ganz anderes als der übliche Sales-Tratsch, den wir vielleicht teilweise so in Podcasts haben. Von daher, ich danke dir vielmals. Alles Gute weiterhin, Nadine.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dann sehen wir uns ja bald. Herzlichen Dank.